Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz am Mikrofon, guten Tag. Tristan Garcia wird in Frankreich als eine Art Wunderkind gehandelt. Jahrgang 1981, Doktor der Philosophie, Autor zahlreicher preisgekrönter Bücher. Jetzt ist sein neuer Roman, Das Siebte, auf Deutsch erschienen. Wir stellen ihn gleich vor. Vorher aber zum Debüt einer polnischen Autorin, die in ihrer Heimat auch keine Unbekannte ist, allerdings als Journalistin, die 1975 geborene Martina Bunda. Sie hat Politikwissenschaften studiert, schreibt seit 15 Jahren für das Wochenmagazin Politica, zunächst als Reporterin aus Danzig, inzwischen in Warschau. Aufgewachsen ist sie in den Kaschuben, einem Landstrich westlich von Danzig, und der hat sie zu ihrem Debütroman angeregt, Das Glück der kalten Jahre. Bunda, die in der polnischen Frauenbewegung aktiv ist, widmet den Roman meiner Mutter, meiner Schwester, meinen Töchtern, unseren Großmüttern, Tanten, Freundinnen. Katrin Hillgruber hat Das Glück der kalten Jahre gelesen und mit Martina Bunda gesprochen. Es geht um die jüngste Geschichte Polens aus der Sicht einer Mutter und ihrer drei Töchter.
Gerta, Truda und Ilda heißen die drei kaschubischen Schwestern aus der Gegend westlich von Danzig, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Gerta, die Erstgeborene, ist die vernünftigste und kommt nach der Mutter Rosela. Gerta hat die Anmutung einer Athletin, sie ist praktisch veranlagt und achtet immer darauf, was die Leute sagen könnten. Truda, die Mittlere, erscheint daneben als Unvernunft in Person. Sie kommt während des Zweiten Weltkriegs als Zwangsarbeiterin nach Berlin, wo sie sich unsterblich in den deutschen Gustav verliebt. Frauen sieht die lebenslustige Truda herzlich und zugewandt in die Augen, wie es heißt, Männern dagegen kühn und herausfordernd. Hier deutet sich die dezidiert weibliche Perspektive von Martina Bundas Debütroman bereits an. Und da wäre schließlich noch Ilda, die jüngste Schwester. Die couragierte Motorradfahrerin ist klein und üppig zugleich und diente dadurch ihrem verstorbenen Mann, dem Bildhauer Tadeusz, als ideales Modell. Das schwere Motorrad hat sie im Januar 1945 aus dem Graben gezogen, es stammt von einem deutschen Flüchtlingstreck. Mit dem Begräbnis des Bildhauers und treulosen Ehemanns Tadeusz setzt der Roman Das Glück der kalten Jahre ein. Er spielt in der Kaschubei, einer Region im Nordosten Pommerns und den Pomerellen. Die Kaschuben sprechen eine eigene westslawische Sprache, die auch deutsche Elemente hat. Martina Bunda stammt aus Danzig und war viele Jahre als Reporterin in der nahen Kaschubei unterwegs. Sie traf dort auf Menschen und ihre Schicksale, die häufig noch vom Zweiten Weltkrieg geprägt waren.
Oft war das scherzhaft. Da gab es diese und jene Anekdote oder lustige Geschichte, die aber eigentlich einen ganz schrecklichen Hintergrund hatte. Ich war jedes Mal und auch zunehmend erstaunt. Und das war vielleicht auch einer der Gründe, warum das Buch entstanden ist, wie lebendig der Krieg noch war.
In Anton Tschechows Drama »Drei Schwestern« wünschen sich diese sehnlichst aus der russischen Provinz nach Moskau. Das Trio in Martina Bundas Roman »Das Glück der kalten Jahre« hingegen kehrt immer wieder in das Dorf Dzewczagura zurück, wo die Witwe Rosela 1932 für sich und ihre drei Töchter das erste Haus aus Stein errichtet hat. Auch als diese längst selbst mehr oder weniger glückliche Familien gegründet haben, zieht es Gerta, Truda und Ilda in das Häuschen zurück, wo sie am liebsten wie ein Katzenwurf zusammen in einem Bett liegen. Ohnehin wimmelt es nur so von Haustieren, vom Pfau bis zu Schweinen, die schöne Namen tragen und erst nach einer liebevollen Zeremonie geschlachtet werden. Als uneheliche Tochter einer unehelichen Mutter geboren, ist es das größte Bestreben der Matriarchin Rosela, den Anforderungen des Lebens gerecht zu werden. Rosela wurde gegen Ende des Zweiten Weltkriegs von Angehörigen der Roten Armee vergewaltigt. In der Sozialistischen Volksrepublik Polen jedoch wurden die Geschehnisse in den ehemaligen deutschen Gebieten nach Möglichkeit nicht thematisiert. Das Verbrechen an Rosela bildet daher das Urtrauma in diesem an Traumata so reichen Roman, wie Martina Bunda erklärt.
Ich habe als Kind die Spur des Bügeleisens auf dem Bauch meiner Großmutter gesehen. Und das war natürlich ein entsetzlicher Anblick für mich. Aber letztlich ist das auch ein Symbol für die Geschichte der Region, wo die Armeen durchmarschiert sind und wo immer Frontlinien verliefen. Es ist eine von der Geschichte geprüfte Region, deren Geschichte aber nie erzählt wurde. Man konnte nur aus Einzelheiten Rückschlüsse ziehen. Und ohne das rational zu begreifen, hat sich ein Bild entwickelt, das dann später durch Erzählungen lebendig wurde. Vor allem über die Versuche, die jungen Mädchen vor Vergewaltigungen zu schützen. Man hat sie zum Beispiel mit Pflaumenmus beschmiert, damit sie schmutzig aussehen. Das war eine Geschichte, die immer präsent war, aber nie bewusst geworden ist.
Gefühllosigkeit, Nie Czuwość, heißt der Roman im Original. Martina Bunda geht es ausdrücklich darum, in ihrem Panorama eines knappen Jahrhunderts von 1932 bis heute darzustellen, wie historische Wunden heilen und Menschen trotz widrigster Lebensumstände neues Glück finden können. Deshalb ist der Erzählton gefühlvoll bis rührend. Man spürt deutlich die Sympathie der Autorin für ihre Figuren. Das hat die Journalistin Bunda auch zum belletristischen Schreiben bewogen. Die Möglichkeit, stärker ins Geschehen einzugreifen, gerade im Hinblick auf das positive Ende.
In Polen haben wir es ohnehin ein bisschen besser, weil die polnische Schule der Reportage letztlich Metaphern verlangt. Eine Geschichte muss natürlich wahr sein und faktengetreu erzählt werden, aber sie sollte eigentlich immer eine zusätzliche, eine metaphorische Ebene haben. Dennoch ist man bei der Reportage an die Fakten gebunden. In der Literatur hingegen ist man freier, wobei im Buch viele Dinge vorkommen, die ich gesehen und gehört habe. Aber ich bin natürlich im Umgang mit diesen Fakten und wie ich sie zu einer Geschichte zusammenfüge, freier. Entsprechend habe ich diese Welt so gebaut und bin glücklich darüber, dass es diese Freiheit in der Literatur gibt.
Wie wenig sie ihre Männer kannten, so lautet ein häufiger Ausruf im Buch. Die Ehemänner der drei Schwestern sind zwar sehr unterhaltsam und beherrschen wie der Uhrmacher Edward Kunststücke, aber sie haben auch ziemliche Macken. Edward trinkt und bringt den gemeinsamen Besitz durch. Der charismatische Bildhauer, Ildas Gatte, hat eine zweite heimliche Familie. Trudas Mann Jan wird in der stalinistischen Ära verhaftet. Ohnehin hätte sie lieber den Berliner Gustav geheiratet, doch das hatte ihr die Mutter verboten. Im Vergleich zu den vier starken Frauen werden die Männer als schwach und unzuverlässig dargestellt, was die Autorin unumwunden bestätigt.
Ja, das ist so. Und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen natürlich aus dem faktischen Grund, dass der Krieg die männliche Bevölkerung ausgedünnt hat. In manchen Orten gab es dann kaum mehr Männer und die Frauen mussten zusehen, wie sie das Leben wieder aufbauen. Und die Männer im Buch haben auch mit ihren eigenen Traumata zu kämpfen, die man noch weiter hätte ausarbeiten können. Aber mir ist es darum gegangen, zu beschreiben, wie die Gefühle zurückkehren und die Figuren sie wieder zulassen. Es ist eine Geschichte der wiederentdeckten Empfindsamkeit. Und das konnte ich gut an diesen Frauen zeigen und wollte es eben bei diesem Mikrokosmos belassen und nicht noch Männer hinzufügen, die diese Geschichte ausgeweitet und eventuell verwässert hätten.
Ein Knopf mit einer Perle zieht sich als Ding-Symbol durch den Text, den Bernhard Hartmann in ein sehr schönes, geschmeidiges Deutsch gebracht hat. Der Knopf stammt von der Großmutter Ottilia und wird sich am Schluss im Fundament eines neuen Hauses wiederfinden, lange nach dem Tod der Protagonistinnen. Mit ihrem Roman »Das Glück der kalten Jahre« schildert Martina Bunda die jüngste polnische Geschichte dezidiert aus weiblicher Sicht. Damit widersetzt sie sich dem Frauen- und Familienbild der nationalkonservativen Regierung. Sie erschafft aber auch eine Art literarischer Programmmusik, in der der Wille zum Positiven allzu deutlich dominiert.
Katrin Hillgruber über »Das Glück der kalten Jahre« von Martina Bunda. Bernhard Hartmann hat den Roman aus dem Polnischen übersetzt. Er ist im Surkamp Verlag erschienen. Die Spaltung der Gesellschaft, das ist im Moment ein großes Thema in der französischen Literatur. Michel Houellebecq, Didier Eribon, Édouard Louis zum Beispiel haben sich in ihren Büchern damit beschäftigt und viel Aufmerksamkeit dafür bekommen. Nicolas Mathieu wurde vergangenes Jahr für seine Milieustudie »Wie später ihre Kinder« mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet. Auch Tristan Garcia ist durch seine Auseinandersetzung mit der Suche nach Identität bekannt geworden, bei uns vor allem durch seine Essaybände »Das intensive Leben« und »Wir«. Garcia, Absolvent der Elitehochschule ENA, Doktor der Philosophie, schreibt auch Romane, aber auch sie kreisen immer um große philosophische Fragen. Jetzt liegt der letzte Band einer siebenteiligen Romanreihe vor, Cornelius Wüllenkämper über »Das Siebte«.
Es geht um eine Fantasieszenerie, in der ein namenloser Held gleich siebenmal nach seiner Identität und seinem Weg zum Glück suchen darf. Sobald er stirbt, beginnt ein neues Leben samt Erinnerungen und Erfahrungen aus seinen früheren Existenzen. Im Alter von 7 Jahren erleidet Garcias Ich-Erzähler immer aufs Neue heftiges Nasenbluten, ein geheimes Zeichen seiner Unsterblichkeit, wie ein obskurer Arzt namens Franc dem kleinen Jungen in einem Pariser Krankenhaus verrät.
Wenn ich nicht sterbe, was wird dann aus mir? Christus ist auferstanden, aber mehr auch nicht. Er ist nur einmal ins Leben zurückgekehrt, danach ist er für immer in den Himmel verschwunden. Du jedoch wirst lange leben, ans Ende gelangen und wiederkommen, einmal, zweimal, dann noch einmal und immer wieder. Woher wollen Sie das wissen? Ich habe es in einem Buch gelesen und ich weiß es. Überleg mal, ob du tief drinnen etwas Besonderes spürst. Ich dachte nach. Ich weiß nicht. Es ist ganz einfach, Kumpel. Du musst daran glauben. Wenn du an dem, was ich sage, zweifelst, kann ich dir nichts garantieren. Sonst verspreche ich dir das ewige Leben. Deal? Okay.
Diesen Deal wird Garcias Ich-Erzähler noch bitter bereuen. Denn das Leben, das ist der Tenor der 7 Lebensgeschichten, ist gezeichnet von Verfall, Enttäuschung und Unbill. Nachdem er jeweils im Alter von 7 Jahren seinen vertrauten Franc kennenlernt, zieht Garcias Held mit 17 endgültig aus der Provinz nach Paris und lernt dort während des Winteraufstands seine Lebensliebe kennen, die blonde, hagere Ardi.
Zu jener Zeit entstand als Folge der langen Wirtschaftskrise, die die Stimmung im Land erhitzt hatte, eine neue Bewegung. Wir waren halb Zuschauer, halb Akteure des Aufstands, weil wir keiner Organisation angehörten und die Politik mit dem gesunden Menschenverstand der Naiven reflektierten. Andere unter Hardys Freunden hatten sich seit langem radikalisiert und prophezeiten einen Bürgerkrieg. Nichts hielt mehr zusammen. In Paris kam es bei den großen Winterstreiks zum Zusammenstoß mit den Ordnungskräften. Wir demonstrierten gemeinsam mit unseren Kommilitonen im Schneetreiben. Wenige Meter vor unserer Riege gab es 3 Tote. Ich bekam Angst und wollte Hardy in Sicherheit bringen.
Tristan Garcia hat das Siebte ursprünglich im Jahr 2015 veröffentlicht, wenige Monate vor den ersten Studentenprotesten der Nuit Debout, auf die später die gewalttätigen Ausschreitungen der Gelbwesten folgten. Man darf dem Autor also durchaus eine bemerkenswerte Voraussicht bescheinigen. Das Siebte ist dabei nur der letzte eines natürlich 7-teiligen Romanzyklus. In dem retten sich die Menschen vor dem Kapitalismus und der Industrie der Traurigkeit durch eine ominöse Droge, die sie in ein anderes Lebensalter befördert. In einem anderen Szenario lebt man in sogenannten Hemisphären, in streng voneinander getrennten, weltanschaulichen, politischen, ethnischen oder anderweitig hochspezialisierten Identitätsgruppen. Dann wieder durchstreift eine enttäuschte Sozialistin als Phantom die revolutionäre Zukunft oder ein hippiesker Guru schart in einem Forschungszentrum für Hypothesen im Namen des autoritären Relativismus seine Anhänger um sich. Glaube, was du willst, aber lass die anderen damit zufrieden. An zündenden sozialkritischen Ideen mangelt es Romanautor Tristan Garcia, der Schüler des kommunistischen Altphilosophen Alain Badiou war, keineswegs. Die Handlungsmotive des Zyklus werden in seinem 300-seitigen Roman »Das Siebte« wieder aufgenommen und an einem der 7 Leben seines Ich-Erzählers exemplifiziert. Ausgestattet mit dem Wissen mehrerer Menschenleben, kann der zwar seine Unsterblichkeit wissenschaftlich erklären, muss dabei aber anerkennen,
»Die Welt war schlecht gemacht«. Je mehr ich über meine Erfahrungen nachsann, desto stärker wurde ich mir der Ungerechtigkeit, Ungleichheit, Verzweiflung, des unsinnigen Schmerzes, des disproportionierten Kampfes, der Dummheit und des Unglücks des Menschen bewusst.
Nicht als Anführer einer Bürgerkriegsmiliz, als Schriftsteller oder Nobelpreisträger, als radikaler Hedonist oder als Beamter in der Einwanderungsbehörde in einem Provinzkaff und schon gar nicht als Allmächtiger, der mit seinen Wiedergeburten das Raum-Zeit-Kontinuum manipuliert, wird dieser zutiefst verlorene Untote die Welt zum Besseren ändern oder gar zum Glück finden. Tristan Garcia begibt sich auf einen wilden Ritt durch Zukunftsszenarien sowie Lebensalter und Entwürfe. Seine ungebremste Erzähllust findet ihr Pendant in der Sprache. Seine Sätze wirken wie spontan hingeworfen, unbearbeitet. Garcias Romane, die beim Pariser Prestigeverlag Gallimard erscheinen und dem Vernehmen nach längst nicht mehr lektoriert werden, haftet etwas Ungeschliffenes, Rohes an, was kein schlechtes Zeugnis sein muss, zumal dann nicht, wenn allein der Ideenreichtum die Geschichte trägt. Die Bedeutung der titelgebenden Ziffer 7, die auf Tugenden und Todsünden, auf den Wochenzyklus und allerlei Mystik verweist, bleibt dabei nur ein wiederkehrendes, literarisch-spielerisches Motiv, ohne erkennbare tiefere Bedeutung. Am Ende dieser furiosen, manchmal auch einfach haltlos absurden, ja exaltierten Geschichte einer sechsfachen Wiedergeburt stehen recht lose Erkenntnisse, die Garcia bereits in seinen Essays formuliert hat. Lebe intensiv und kritisch, aber übertreib es nicht. Suche deine individuelle Identität, aber bitte nur im Rahmen eines kollektiven Gesellschaftsentwurfs. Die Revolte der Unterdrückten, der Rückzug aus der Gesellschaft, die Enttäuschungen, die jeder kritisch lebende Geist erfahren muss, das stilistische Wechselspiel zwischen sozialem Realismus und einer atemlosen Fantastik, all das fand sich bereits in Garcias zuletzt auf Deutsch erschienenen Roman Faber, der Zerstörer. Das siebte ist zwar 2 Jahre später erschienen, wirkt aber wie eine literarische Vorstufe, in der Tristan Garcia seinen Helden auf eine abenteuerliche Reise zur totalen Selbstauflösung schickt.
Das sagt Cornelius Wüllenkämper über Das siebte von Tristan Garcia. Birgit Leib hat den Roman aus dem Französischen übersetzt. Er ist im Verlag Klaus Wagenbach erschienen. Eine Reise macht auch Heiko Braubach, Bürgermeisterkandidat im Mitternachtskrimi in der kommenden Nacht. Dummerweise fährt er dabei einen jungen Mann mit dem Auto an. Braubach trifft keine Schuld, denn der Junge stand unter Drogen, aber dennoch.
Guten Abend, Frau Siebold. Ich bin Heiko Braubach.
Guten Abend. Bitte.
Wie geht es Ihnen?
Er ist seit gestern runter von der Intensiv.
Das freut mich.
Man hat ihm ein Bein amputiert und er hat ein zertrümmertes Schulterblatt.
Sie sind wütend, das kann ich verstehen. Aber ich bin nicht schuld an dem Unfall.
Ja, es ist passiert. Und Sie saßen am Steuer.
Er ist mir direkt vors Auto gelaufen. Reden wir darüber, wie es weitergeht. Sachlich, okay? Alle Zusatzkosten übernehme ich.
Und Sie würden sich darum kümmern?
Mein Büro.
Ich warte auf Jérôme, meinen Neffen. Jérôme wusste sofort, dass Sie der Bürgermeisterkandidat sind. Sowas weiß der. Ah! Da ist er ja.
Wir haben doch was zu besprechen, oder?
Wir haben schon alles besprochen.
Ihre Tante ist mein Ansprechpartner.
Herr Braubach, ich glaube nicht, dass Sie es sich leisten können zu gehen.
Der prekär lebende Paketbote Jérôme gegen den Bürgermeisterkandidaten. Wie das ausgeht, das verrät Ihnen der Mitternachtskrimi Furor von Lutz Hübner und Sarah Nemitz heute Nacht ab 0.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Morgen ab 16.05 Uhr geht es in den Büchern für junge Leser um Bücher, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen und um ein Jugendbuch des bekannten chinesischen Autors Cao Wenxuan. Unser Buch der Woche am Sonntag ab 16.10 Uhr ist Quichotte von Salman Rushdie, eine Referenz an Miguel de Cervantes natürlich, aber auch eine Auseinandersetzung mit der Medienwelt von heute. Jetzt gleich nach den Nachrichten folgt erstmal Forschung aktuell. Eine Frage darin wird sein, ist die afrikanische Schweinepest auf dem Weg nach Deutschland? Und das war's vom Büchermarkt. Am Mikrofon verabschiedet sich Dina Netz.